Ich möchte mit euch heute über das Thema der Buchstabe gegen den Geist sprechen. Wenn wir von Gerechtigkeit durch Glauben sprechen, muss das Gegenteil genauso wahr sein, nämlich Sünde durch Unglauben. Gerechtigkeit durch Glauben und Sünde durch Unglauben. Das ist ein Muss, wenn wir dieses Konzept angenommen haben, dass wir durch den Glauben gerecht werden. So müssen wir auch verstehen, dass alles, was Sünde ist, durch den Unglauben kommen muss. Denn durch den Glauben sind wir stets gerecht. Und jedes Mal, wenn wir nicht glauben, befinden wir uns im Unglauben. Und Sünde kommt durch Unglauben. Das ist eine Sache, die sehr wichtig ist, die nicht genug betont werden kann. Denn der Unglaube ist das, was uns alle Segnungen, die wir empfangen haben in Christus, wieder wegnehmen kann. Ist der Unglaube. Wir selbst nehmen uns diese Segnungen, lassen uns wegnehmen, wenn wir nicht glauben. Ich möchte euch einige Fragen stellen während diesem Vortrag. Und wir versuchen dann gemeinsam die Antwort darauf zu geben. Wenn ihr eine Antwort wisst, bitte versucht eine kurze Antwort darauf zu geben, die in einem Satz zusammengefasst werden kann vielleicht. Damit wir auch rechtzeitig abschließen können. Was würdet ihr meinen, ist die größte Angst des Menschen hier auf der Erde? Die größte Angst, das Schlimmste, was einem Mensch hier auf der Erde begegnen muss. Der Tod, ja.
Krankheit.
Völlig allein dazustehen. Völlig allein dazustehen.
Völlig abgekapselt zu sein. Von Christus. Von Gott weg zu sein.
Was eigentlich der geistliche Tod ist, nicht? Der Tod, würde ich sagen, ist, das klingt so heraus bei allen, der Tod ist das, was eigentlich am meisten für Leid sorgt in der Welt. Und wenn wir ein Wort in 1. Korinther lesen, werden wir sehen, dass das auch der Fall ist, dass uns das auch das Wort Gottes so sagt. 1. Korinther, lesen wir dort in Kapitel 15 ein paar Verse. Es ist ein Vers, es ist der Vers 26. 1. Korinther 15, Vers 26. Hier heißt es, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das ist der äußerste Feind. Das ist der Feind, das ist die äußerste Konsequenz, würden wir sagen, die entstanden ist durch die Sünde Adams. Das ist der Tod. Und nach dem Tod gibt es nichts mehr. Deswegen ist der Tod eigentlich die größte Gefahr, der wir als Menschen begegnen müssen. Aber warum stirbt der Mensch eigentlich? Wir haben das so oft durchgenommen. Könnt ihr das zusammenfassen in einem Satz? Warum stirbt der Mensch eigentlich?
Weil Adam und Eva gesündigt haben, weil die Sünde in die Welt gekommen ist.
Okay, sehr schön. Adam hat gesündigt und seine Sünde ist auf alle Menschen übergegangen. Ist das, was du meinst?
Ja.
Ganz genau, das würde ich genauso sagen. Ich denke, das wolltet ihr auch sagen. Adam hat gesündigt. Und weil wir das Leben von Adam haben, ist die Sünde über uns alle gekommen, sodass wir alle dem Tode untertan sind, obwohl wir keinen Finger gekrümmt haben, um dieselbe Sünde zu wiederholen. Wir haben nicht das getan, was Adam getan hat, dennoch muss die ganze Welt sterben. Wir sterben also aufgrund der Sünde Adams. Sünde ist also das Problem. Schaut einmal, was Römer 6 hier uns sagt. Römer Kapitel 6, Vers 23. Hier heißt es, denn der Sünde Sold ist der Tod. Der Sünde Sold ist der Tod. Und dann der Umkehrschluss, das Gegenteil davon ist genauso wahr. Die Gabe Gottes, das Geschenk Gottes, aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist das Gegenteil davon. Sünde ist unser Problem. Lesen wir das noch einmal in Römer 5, obwohl wir haben das so oft gelesen. Wir zitieren das einfach so. Römer 5, Vers 12. Das ist das, was Schwester Margit sagte. Die Sünde kam durch Adam über alle Menschen. Und der Tod durch die Sünde. Das bedeutet, der geistliche Tod kam über uns alle, als Adam sündigte. Der körperliche Tod, der physische Tod, tritt ein irgendwann, wenn wir unser Leben abgelegt haben. Entweder durch Unfall kann unser Leben beendet werden oder durch die Alterung, wenn es lange genug gelebt hat, durch die Alterung stirbt. dann ist der körperliche Tod eingetreten. Wie kann der Mensch diesem Tod entkommen? Wie kann er dem Tod entkommen? Was würdet ihr sagen? Was ist der Schlüssel dazu, dem Tod zu entkommen? Was muss geschehen?
Er muss die Natur Adams irgendwie loswerden.
Sehr gut. Und was ist die Natur Adams?
Die sündige Natur.
Sünde. Wir müssen die Sünde irgendwo loswerden. Kennst du auch einen Vers, wo das steht? Habt ihr irgendeinen Vers im Kopf, wo das gesagt wird? Lesen wir es in Jakobus 1 zum Beispiel. Jakobus 1, Vers 15. Da wird genau das gesagt, was der Kai vorhin uns gesagt hat. Jakobus 1, Vers 15. Dort heißt es danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das bedeutet, der Tod, so wie Kai gesagt hat, kommt eigentlich wegen der Sünde. Wenn wir den Tod loswerden wollen, müssen wir irgendeinen Weg finden, auf dem wir diese Sünde loswerden. Wir müssen also mit dem Sündenproblem erst einmal abschließen. Sünde muss weg aus unserem Leben. Und das ist das Problem. Wenn die Sünde weg ist, gibt es auch keinen Tod mehr. Warum? Weil die Sünde gebiert den Tod, heißt es hier. Oder der Sünde soll, ist der Tod, heißt es an einer anderen Stelle. Lesen wir nochmal 1. Korinther 15. Und dort lesen wir etwas Ähnliches. 1. Korinther 15, Vers 56. Der Stachel des Todes, heißt es hier, aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Wenn dich die Sünde einmal gestochen hat, denken wir an eine Biene oder an einen Skorpionstich. Wenn dich etwas mal gestochen hat, das selbst ist nicht der Tod, aber das bewirkt den Tod. Sünde hat uns gestochen und Sünde bewirkt den Tod. Das bedeutet, Gott muss uns nicht noch anschließend verurteilen, sondern wir sind schon verurteilt. Wir sind schon gerichtet, sagt Christus. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Gott muss ihn gar nicht mehr richten. Der hat sich selbst schon gerichtet. Der hat sich das Leben selbst genommen. Der hat Selbstmord begangen. Wenn jemand vom Hausdach springt, wenn das Haus hoch genug ist und er prallt unten auf, dann muss Gott nicht noch sagen, weil du das getan hast, deswegen werde ich dich töten. Der Mensch hat sich selbst getötet. Gott hat da keinen Finger krumm machen müssen. Der Mensch hat sich selbst getötet. So ist es mit der Sünde. Jeder, der in Adam ist, stirbt automatisch. Der muss dafür nichts tun, dass er stirbt. Der muss sich nicht selbst töten. Er wird irgendwann sterben. Und Gott muss auch nichts tun, sondern er wird irgendwann sterben. Das ist das Problem also des Menschen. Das Problem des Menschen ist Sünde. Was ist die größte Not, wenn wir das umkehren? Was ist das, was der Mensch am meisten braucht? Ein Wort, könnt ihr mir das benennen? Gerechtigkeit. Dankeschön. Es ist Gerechtigkeit. Und der Glaube, der diese Gerechtigkeit zu uns bringt. Aber es ist das, was der Mensch letztendlich braucht, ist Gerechtigkeit. Das ist das, was er nicht besitzt. Wir sind Sünder, wir brauchen Gerechtigkeit. Der Mensch besitzt, das sind einfach nur grundlegende Dinge. Aber um zu verstehen, was der Kernpunkt dieser Botschaft heute ist, sollen wir es kurz noch einmal wiederholen, noch einmal aufbauen, damit wir auf einem Nenner sind. Also, das Problem des Menschen ist Sünde, das, was er braucht, ist Gerechtigkeit. Worauf müssen wir uns Christen also konzentrieren, wenn der Mensch Gerechtigkeit braucht, wir unseren Mitmenschen Gerechtigkeit bringen wollen? Worauf müssen wir in unserem Dienst für andere Menschen konzentrieren? Was muss unser Werk sein?
Auf Jesus.
Auf Jesus. Das ist eine interessante Aussage. Ich stimme mit dir voll überein. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Christus. Schaut einmal in 2. Korinther 3. Schlagen wir mal 2. Korinther 3 auf. Dort lesen wir einmal den Vers 6. Das ist genau das, was Schwester Margit uns sagt. Hier heißt es, der uns auch tüchtig gemacht hat zu dienen des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Mit anderen Worten, das, was wir den Menschen bringen müssen, ist nicht der Buchstabe, ist nicht das geschriebene Gesetz, ist nicht, dass wir ihnen sagen, tu dies, tu das, halte den Sabbat. Iss kein Fleisch. Glaube dies oder tu das oder tu das. Das ist nicht das, was wir ihnen bringen müssen. Sondern die Stelle hier sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der, von dem wir also sprechen müssen, wenn wir mit Christus, wenn wir mit Menschen in Verbindung kommen, ist Jesus, ist unser Heiland. Denn er allein bringt ihnen Gerechtigkeit, nicht das Gesetz. Und deswegen ist es so, man, es ist so eindeutig, dass wir das alle verstehen. Dass jeder Mensch das verstehen kann. Dass wir den Menschen, Adventisten haben das Problem, deswegen muss man eigentlich das auf diese Art und Weise aufbauen und dieses Studium machen. Weil Adventisten von jeher das Gesetz zum zentralen Mittelpunkt sich gemacht hatten. Und ihnen war es wichtig, am Anfang war es ihnen nicht wichtig, dass sie den Menschen sagen, haltet dies oder haltet das, damit ihr gerecht werdet. Ihnen war wichtig, die Verbindlichkeit der 10 Gebote aufzuzeigen. Bis heute ist das erhalten geblieben, nur die Menschen heute versuchen etwas, was Gott selbst von uns nicht fordert. Sie versuchen Gerechtigkeit aus etwas Totem hervorzubringen. Sie versuchen Leben aus etwas Totem, aus einem toten Stein herauszukriegen. Und das funktioniert nicht. Und sie sind frustriert, wir sind nicht im Himmel, die Gerechtigkeit ist nicht ein Teil unseres Lebens. Und deswegen gibt es diese ganze christliche Welt, wie wir sie heute sehen. Keine Kraft, kraftlos und am Sterben. Schwester Weiß sagt, die Gemeinden sind schwach, kraftlos und bereit zu sterben, weil Satan versucht oder Satan Einflüsse hereingebracht hat, mit denen er versucht hat, die Blicke dieser schwachen und sterbenden Gemeinde von Christus als den Tröster abzulenken. Es steckt viel Wahrheit darin. Wenn wir Christus haben, haben wir das Leben, wir haben Gerechtigkeit. Und auch dieses Studium soll uns das klar aufzeigen. Nun, unsere Aufgabe soll also nicht sein, den Menschen die 10 Gebote zu bringen. Das war der alte Bund. Und Paulus betont es hier, er sagt, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist nicht der Dienst, den uns Gott gegeben hat. Wenn du meinst, Gott hätte dir den Dienst gegeben oder die Aufgabe gegeben, die Verbindlichkeit der 10 Gebote aufzuzeigen und dass die 10 Gebote gehalten werden müssen und dass daraus irgendetwas Gutes herauskommt, dann hast du diese Aufgabe nicht von Gott bekommen. Gott sagt durch Paulus, dass er uns eine Aufgabe, einen Dienst übergeben hat und das ist der Dienst des Geistes, nicht der Dienst des Buchstabens. Wir sollen also nicht den Menschen die 10 Gebote bringen, sondern wir sollen ihnen Christus bringen. Dann haben sie nicht nur das geschriebene Gesetz, sondern sie haben das lebendige Gesetz. Und das braucht der Mensch, um gerecht zu sein. Die Frage muss, glaube ich, gar nicht gestellt werden, welches Ziel Gott verfolgte, sowohl im Alten Testament als auch jetzt verfolgt im Neuen Testament. Was ist das Ziel? Wir haben das schon einmal gesagt heute. Ja?
Leben des Gottes, das wir verloren haben.
Und wieder die Gerechtigkeit uns zu schenken. Das, was wir nicht besitzen. Uns Gerechtigkeit zu geben. Das war auch das Ziel im Alten Testament. Deswegen kam Christus und sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch das alles zufallen. Mit anderen Worten, und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Mit anderen Worten, trachtet zuerst nach dem, der euch Gerechtigkeit geben kann. Richtet eure Blicke gen Himmel im Geist. Richtet eure Blicke nicht auf die Erde. Was ist auf der Erde? Auf der Erde ist der Stein. Und in dem Stein sind die 10 Gebote gemeißelt. Hier kommt eine Botschaft. Christus sagt, richtet eure Augen. Israel hatte es sich zur Gewohnheit gemacht. Es war ihnen ins Fleisch und ins Blut übergegangen, dass sie auf irdische Dinge geschaut haben. Sie hatten auf der Erde ein Heiligtum, sie hatten auf der Erde die Bundeslade, sie hatten darin die 10 Gebote, sie hatten alles hier auf der Erde. Es sollte ein Schulmeister sein, damit sie Dinge spielerisch lernen und auf Christus schauen können. Aber sie waren es gewohnt, auf irdische Dinge zu schauen und so kommt Christus und sagt, schaut nicht auf irdische Dinge. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, richtet eure Blicke von dahin, von dannen ihr die Gerechtigkeit erhaltet. Nicht auf irdische Dinge, das gibt euch gar nichts. Trachtet also zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles zufallen. Das ist die Botschaft, die an Israel im Alten Testament kam. Glaube und du bist gerecht. Abraham wurde das gegeben, lange bevor Israel als Nation existierte. Und dann später, als Israel aus Ägypten rauskam, wurde ihnen das in Form eines Gesetzes gegeben, damit sie stets daran erinnert werden. Trachte nicht nach dem, was dir nichts geben kann. Du bist ein Sünder, du brauchst Christus. Und das sollte ihnen all diese Zeremonien, all diese Gebote und selbst die Regierung selbst als Gesetz, sollte ihnen das vermitteln. Das sagt uns die Schrift deutlich. Aber sie haben das missverstanden. Für Israel war der Mittelpunkt, für Israel als Nation, als Volk, war der Mittelpunkt was? Was verband sie mit Gott? Das Gesetz. Ja, und worin auch das Heiligtum enthalten war. Das Gesetz verband sie. Und das Gesetz wurde in Form eines Bundes mit Israel geschlossen. Israel mit Gott. Gott schloss den Bund mit Israel in Form des Gesetzes. Er gab ihnen das Gesetz und nannte es, das ist mein Bund. Lesen wir diesen Teil einmal. Ich weiß, dass dieser Teil sehr oft missverstanden wird und falsch gedeutet wird. Schaut einmal in 2. Mose. Wir lesen hier ein paar Verse. 2. Mose, Kapitel 34. Lesen wir Vers 28 hier. 2. Mose 34, 28, da heißt es, und er war allda bei dem Herrn, hier spricht der Vers von Mose, er war allda bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Mit anderen Worten, der Bund, den Gott mit den Israeliten damals schloss, das Fundament dieses Bundes waren die 10 Gebote. Waren die 2 Steintafeln, auf denen die 10 Gebote geschrieben standen, das war das Fundament des Bundes, das Gesetz. Das ist der erste Bund, das ist der alte Bund, den die Bibel alter Bund nennt. Lesen wir noch ein paar Verse, die das noch bestätigen. 5. Mose. 5. Mose 4, Vers 13. Hier heißt es, und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die 10 Worte, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Der Bund also waren die 10 Gebote. Das ist jenseits aller Frage, jeder Frage. Es steht außer Debatte, dass der erste Bund oder der alte Bund das Gesetz war, die 10 Gebote. Das ist wichtig, dass wir verstehen, warum wir nun nicht mehr Diener des alten Bundes sind. Lesen wir noch einmal in Kapitel 5 von 5. Mose, 5. Mose 5, ab Vers 2. Hier heißt es, der Herr, unser Gott, hat einen Bund mit uns geschlossen am Horeb und hat nicht mit unseren Vätern diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier sind und alle leben. Er hat von Angesicht zu Angesicht mit euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet. Ich stand zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch des Herrn Wort zu verkündigen. Denn ihr fürchtetet euch vor dem Feuer und gingt nicht auf den Berg. Und er sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und so weiter. Er zählt jetzt all die anderen Gebote noch einmal auf. Und dann sagt er in Vers 22, das sind die Worte, die der Herr redete zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berge. Aus dem Feuer und der Wolke und im Dunkeln mit großer Stimme und tat nichts hinzu und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln und gab sie mir. Das ist also der Bund, den er mit Israel schloss. Es waren die 10 Gebote. Oder sie gründeten auf den 10 Geboten. Jetzt schaut einmal, was geschah mit diesem Bund. Was dieser Bund bewirkte in Israel. Gehen wir über zu Römer. Der Römerbrief, Kapitel 9. Sehen wir uns einmal an, was dieser Bund bewirkte bei den Israeliten. Römer 9, Verse 31 und 32. Römer 9, 31, 32. Hier heißt es, Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Sie haben also das Gesetz bekommen und sie brauchten Gerechtigkeit. Sie haben versucht, aus dem Gesetz Gerechtigkeit zu erlangen und schaut einmal, was es hier heißt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Als ob jemand durch das Halten der Gebote jemals irgendetwas von Gott bekommen könnte. Ja, ist denn die Seligkeit eine Sache des Kaufens? Kann ich mir das erkaufen, erarbeiten oder erschuften? Das ist eine Sache, die unmissverständlich klar dargelegt wird. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, sagt Paulus. Für sie war das unmöglich. Sie dachten, das kann doch nicht sein. Gott hat uns die 10 Gebote gegeben und haben total missverstanden, warum sie gegeben waren. Paulus erklärt es uns dann später, was eigentlich Gott bezweckt hat damit. Aber wie immer verstand es Israel, oder wie sehr oft verstand es Israel falsch. Und sie versuchten, durch das Gesetz Seligkeit zu erlangen. Schaut einmal in Galater 4, wie Paulus hier auch noch einmal diese Tatsache bestätigt. Galater Kapitel 4. Galater 4. Hier lesen wir Vers 24. Ihr kennt diese Passage. Hier spricht Paulus unter dem Sinnbild von Knechtschaft und Freiheit oder unter dem Sinnbild von dem Berg Sinai, von der Knechtschaft in der christlichen Erfahrung. Er sagt, ab Vers 21 lesen wir mal, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham 2 Söhne hatte, den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Den ersten Sohn, den Ismael, den zeugte Abraham durch seine eigene Kraft. Er tat etwas. Er wollte sich diese Verheißung selbst erarbeiten. Und Gott muss ihm sagen, nein, 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 so läuft das nicht. Du kannst es nicht. Schau einmal, was du angerichtet hast. Jetzt schaut einmal, was er angerichtet hatte. Vers 24. Diese Worte haben tiefere Bedeutung, denn die beiden Frauen bedeuten 2 Bundesschlüsse. Einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert. Das ist Hagar. So weit wollen wir gehen, weiter gar nicht. Mit anderen Worten, der Berg Sinai, die 10 Gebote, die wurden gegeben zur Knechtschaft. Jeder, der die 10 Gebote anderen weitergibt und sagt, er soll sie halten, der macht aus ihm einen Sklaven. Das Wort Knechtschaft sollte eigentlich nicht Knechtschaft heißen, sondern sollte Sklaverei oder Sklavenschaft heißen. Denn der Berg Sinai, der erste Bund, der alte Bund, gebiert zur Knechtschaft. Macht uns zu Sklaven. Und Paulus sagt das. Er sagt, das Gesetz, bevor es das Gesetz gab, erkannte ich gar nicht, dass ich ein Sklave der Sünde bin. Das Gesetz machte mich erst einmal zum Sklaven der Sünde. Es gebiert also zur Knechtschaft. Und das ist nicht das Amt, das uns Gott gegeben hat. Das ist nicht der Dienst, den Gott den Christen im Neuen Testament gegeben hat. Wir haben den Dienst des Geistes, das Amt des Geistes empfangen und nicht das Amt, das den Buchstaben bringt. Wozu gab Gott den Israeliten den alten Bund, wenn er doch zur Knechtschaft gebiert? Wenn er sich zu Knechten, zu Sklaven gemacht hat, warum gab dann Gott diesen alten Bund? Das ist die gleiche Frage, die Paulus stellt. Er sagt, wozu dann das Gesetz? Und wir alle kennen diese Passage sehr gut. Er sagt, es ist hinzugekommen. Galater 3, Vers 19, dort sagt er, es ist hinzugekommen, um der Sünde willen, bis dass der Same da sei. Das ist Nummer 1. Es sollte ihnen aufzeigen, wie böse sie sind. Und nicht nur das, sondern es sollte sie davor bewahren, sich in ihrer Boshaftigkeit gegeneinander sich zu wenden und sich selbst zu zerstören untereinander. Es sollte also ein Gesetz, dieses Gesetz hatte also die Funktion wie heute die Polizei. Es bewahrt uns davor, gegenseitig einander Schaden zuzufügen. Ich habe einmal versehentlich eine Ruhezone, durchquert mit dem Auto, wie nennt man das? Fußgängerzone. Und man darf da eigentlich nicht langfahren in Oelsnitz. Und die Polizei war gleich zur Stelle und die haben mich angehalten und haben gesagt, was haben Sie da gemacht? Und ich sagte, oh nein, ich habe das gar nicht beachtet. Ich wusste nicht, dass man hier nicht durchfahren kann. Und die waren gleich zur Stelle. Ich hatte das Gesetz gebrochen. Zwar nicht im vollen Bewusstsein, aber ich hatte es gebrochen. Und sie waren sofort da, um die Strafe mir zu geben. Und sie haben mir eine Strafe gegeben. Aber dazu diente auch der alte Bund. Der alte Bund kam hinzu, damit die Menschen in ihrer Boshaftigkeit beschränkt wurden. Damit ihnen Grenzen gesetzt wurden, damit sie sich nicht gegenseitig zerstören. Sich selbst zerstören und sich untereinander zerstören. Das ist Nummer 1. In Römer 7, Vers 7 lesen wir, damit Gott hat uns das Gesetz gegeben, damit wir die Sünde als Sünde erkennen, damit die Sünde als Sünde sichtbar werde. Und damit die Sünde überaus mächtig werde durch Gebot. Das ist Nummer 2, damit wir erkennen, was für Sünder wir sind. Wir haben das schon oft durchgenommen, deswegen wiederholen wir das nur kurz. Und Grund Nummer 3 ist, um uns zu Christus zu führen. Wir wissen, Galater 3, Vers 24, dort sagt Paulus, dass das Gesetz unser Zuchtmeister war, auf Christus hin. Es sollte uns zu Christus führen. 3 Aufgaben hatte das Gesetz. Es sollte uns aber keine Gerechtigkeit geben, denn das kann das Gesetz nicht. Und deswegen, als früher im Himmel, als vor dem Sündenfall, musste niemand dem Menschen sagen, verhalte dich gerecht. Gott musste keinen Befehl, keine Gebote geben dem Menschen, mit denen er ihm sagte, du sollst dich gerecht benehmen im Himmel. Das brauchte er nicht, weil er hatte von Natur aus das getan, was gut war. Seine Natur tat stets, was gut war. Solange er auf Christus blickte, tat seine Natur instinktiv das Gute. Und deswegen musste Gott das Gesetz ihnen nicht geben in der Form. Er musste kein judikatives Gesetz oder kein Rechtsgesetz, kein geschriebenes Gesetz geben. Das war nicht vorhanden. Es gab keine Steintafel irgendwo im Himmel aufbewahrt, die ihnen gesagt hat, so oder so. Nein, dort galt das Gesetz des Geistes. Der Geist hat sie regiert und sie taten automatisch das Gute, solange sie sich an Christus hielten. Und dieser Zustand muss wiederhergestellt werden. Der Zustand muss wiederhergestellt werden. Und ihr alle kennt diese, wir werden darauf noch kommen, aber ihr alle kennt diesen Traum Gottes. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, da wird keiner den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen. Und dann sagt er in Hebräer, es wird eine Zeit kommen, da werde ich mein Gesetz in ihre Herzen schreiben und in ihre Sinne geben. Mit anderen Worten, es wird eine Zeit kommen, in der nicht mehr das Wort, sie nicht mehr das Gute tun, weil das Wort es ihnen sagt, weil das Gesetz es von ihnen verlangt, sondern sie werden es natürlich und aus Instinkt tun. Das ist der Traum Gottes. An der Punkt, an dem wir angelangt sind, an dem wir nie wieder irgendetwas oder irgendjemanden brauchen, der uns sagt, erkenne den Herrn. Das Wort es uns sagt, erkenne den Herrn, sondern er sagt, sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Und das ist der Dienst des Geistes. Wenn der Geist kommt, wenn der Glaube kommt, der uns zu Christus führt, so ist der Zuchtmeister weg. Wir brauchen den Zuchtmeister nicht mehr. Wir brauchen den Zuchtmeister nicht mehr, denn der Zuchtmeister war der alte Bund. Der alte Bund war dazu da, um Sünder davor zu bewahren, sich zu zerstören. Das war das Problem. Aber jetzt, wo wir eine neue Natur haben, besteht dieses Problem nicht mehr. Die Polizei muss nicht kommen. Wenn ich auf das Schild geachtet hätte von Natur aus und gesehen hätte, dass das eine Fußgängerzone ist, dann wäre ich dort nicht hindurchgefahren. Aber da merkt man, dass ich fahre nicht allzu oft. Die Claudia hat die Fahrerei übernommen in letzter Zeit und sie macht alle Fahrten und ich komme ganz selten raus. Und wenn ich einmal dann rauskomme, kann es sein, dass ich da mal ein Schild übersehe, aber das kommt nur daher, weil es nicht in meinem Herzen ist. Es ist ein Kopfwissen. Und ich brauche immer noch das Schild, das mir sagt, du sollst da nicht hindurchfahren. Es ist nicht meine Natur und es wird wahrscheinlich nie meine Natur sein, nach irgendeinem vorgegebenen weltlichen Prinzip zu leben. Das ist Gottes Traum. Und deswegen musste er der Natur des Menschen Schranken auferlegen. Und sie beschränken durch den alten Bund. Jetzt aber, wo der Geist gekommen ist, wo wir von neuem geboren sind durch den Geist, jetzt, wo das Element, das verloren gewesen war, nämlich die Göttlichkeit, wieder zurückgekehrt ist in die Menschlichkeit und wieder sich vereint hat in Christus und wir durch den Glauben dieses Leben haben können, jetzt brauchen wir dieses Gesetz nicht mehr. brauchen wir diesen Zuchtmeister nicht mehr. Und wir brauchen keinen Buchstaben, der uns sagt, du sollst so leben oder du sollst so leben oder dies tun oder jenes tun. Jeder, der danach trachtet, die Schrift durchforscht, um zu tun, der hat das Evangelium missverstanden. Auch wenn das noch so gut gemeint ist. Viele meinen, Gott wird es schon akzeptieren, denn ich tue es für ihn. Ich möchte im Gehorsam zu ihm leben. Aber der Gehorsam besteht durch Glauben. Der Gehorsam besteht doch nicht durch Tun. Denn was bewirkt Tun? Tun bewirkt gar nichts. Es gibt dir nichts. Weil du kannst dir keine Gerechtigkeit erkaufen. Du kannst dir all diese Dinge nicht erarbeiten. Und obwohl wir das ständig sagen, ich habe gemerkt, wir leben es nicht. Es ist nicht zu einem Teil von uns geworden. Wir begreifen es vielleicht im Kopf, aber mit dem Herzen glauben wir es nicht. Würden wir es glauben, wir wären befreit. Denn das Wort sagt, Christus ist des Gesetzes Ende. Römer 10, Vers 4. Christus ist des Gesetzes Ende. Dieses Wort Ende ist im Griechischen das Wort Telos. Telos bedeutet Ende, Schluss. Wir wissen, dass es natürlich Erfüllung heißt. Alles, worauf das Gesetz hingezielt hat, hat seine Erfüllung gefunden in Christus. Das ganze Gesetz ist erfüllt in Christus. Mit anderen Worten, Christus sollte aus Israel hervorkommen. Das ist ein wunderbares Studium. Einige Gedanken sind mir in letzter Zeit gekommen und ich danke dem Herrn dafür, dass er sie mir gegeben hat. Dass Israel eigentlich den Messias hervorbringen musste. Das ganze Gesetz, das Gott Israel damals gab, sollte darauf hinweisen. Es sollte sie in Erinnerung ihnen bewahren, dass der Messias kommen wird. Es sollte ihnen Hoffnung geben, aber es war nicht für die ganze Zeit gedacht. Es war nur für eine begrenzte Zeit gedacht, wo der alte Bund die Menschen regieren sollte. Aber als Christus gekommen war, war er die Erfüllung von allem, was das Gesetz, sämtliche Gesetze im alten Bund aufgezeigt haben. Es war Christus, es ist Christus. Deswegen sagt die Schrift, dass all das nur ein Schatten ist, sagt die Schrift. All das, was der alte Bund war, ist nur ein Schatten der zukünftigen Dinge. Leibhaftig, der Körper ist aber Christus. All das ist leibhaftig erfüllt in Christus. Deswegen braucht der Christ nicht mehr als Christus. In Christus ist er vollkommen. Und das ist die herrliche Botschaft, die wir den Menschen bringen sollen. Warum musste Gott also das Amt, den ersten Bund ändern? Warum musste er diesen Dienst ändern? Früher im ersten Bund hieß es, Paulus sagt es, er sagt, du sollst, tu dies und du wirst leben. Tu jenes und du wirst leben. Heute ist der Bund anders. Heute heißt es, glaube und du wirst leben. Warum? Warum musste Gott das ändern? Lesen wir einmal in Galater 3, Vers 21. In Vers 21 heißt es hier, wie? Ist dann das Gesetz gegen Gottes Verheißungen? Das sei ferne. Denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Mit anderen Worten, das tue und du hast das Leben, du wirst leben. Das kann keine Gerechtigkeit bringen. Das Tun bringt dir keine Gerechtigkeit, allein der Glaube, und das musste geändert werden. Der erste Bund war unvollkommen. Und das sagt auch Römer 7, Vers 10, dort lesen wir, ganz kurz schlagen wir das noch einmal auf, Römer 7, Vers 10. Hier heißt es, denn ich aber starb und so fand ich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Mit anderen Worten, das Gesetz, das Gott ihnen damals gab, der erste Bund, der alte Bund, er brachte den Tod. Aber der Tod ist nicht das, was Gott vorhatte. Gott musste nur dieses rechtliche System aufstellen wegen der Übertretungen. Um der Sünde willen, sagt Paulus, musste dieses System hinzukommen. Aber das sollte nicht eine ewige Lösung sein, sondern das war eine Notlösung. Es kam hinzu, bis der Glaube kam. Da aber der Glaube gekommen ist, sehen wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Hier sagt es das Gleiche. Hier sagt er, wie wir gelesen haben, ich aber starb, und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Da war ein Gesetz, das die Prinzipien des Lebens aufgezeigt hat. Und es war gegeben, damit wir das Leben erkennen. Aber es war nicht gegeben, damit wir das Leben erhalten, sondern dass wir das Leben erkennen. Und obwohl wir das Leben dadurch erkennen können, hat dennoch das Gesetz nichts anderes für uns übrig als den Tod. Es bringt uns um, es tötet uns. Jeder also, der auf der Welt anderen Menschen das Gesetz bringt, der tötet ihn. Wenn du dem anderen den Buchstaben des Gesetzes bringst und sagst, tue dies und tue das, dann tötest du diesen Menschen. Und das ist das, was Paulus sagen möchte. Das ist das Wichtige. Gehen wir noch einmal zurück zu 2. Mose. Ihr wisst, lesen wir das mal kurz in 2. Mose. 2. Mose, Kapitel 32. Kapitel 32. Hier heißt es in Vers 28. Ihr wisst, blättern wir noch einmal zurück zu Kapitel 19, aber haltet die Finger in Kapitel 32. Kapitel 19. Und hier lesen wir in Vers 1. Hier heißt es, am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und dann heißt es in Vers 10 und 11, und der Herr sprach zu Mose, geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai und so weiter. Wie viele Tage dauerte es vom Auszug in Ägypten, der Auszug Israels aus Ägypten, bis an den Tag, da sie an den Berg Sinai angekommen waren und drei Tage danach sich reinigen sollten und am dritten Tage sollte ihnen der Herr erscheinen. Wenn wir all das zusammenzählen, sind das alles zusammen 50 Tage. Vom Auszug bis zu dem Tag, an denen sie am Berg Sinai das Gesetz bekamen, waren es 50 Tage. Nach diesen 50 Tagen, jetzt gehen wir zurück zu 2. Mose 32, geschah etwas Schreckliches. 2. Mose 32, das war an dem Tag, an dem sie die Gebote bekamen. 2. Mose 32, Vers 28, die Söhne Levi taten, wie ihnen Mose gesagt hatte, und es fielen an einem Tag vom Volk 3000 Mann. Das bedeutet, Mose kam, ihr wisst alle, was geschehen war, Mose kam vom Berg herunter mit den zwei Steintafeln, mit den Geboten darauf, und er fand Israel vor dem goldenen Kalb anbetend. Und er ging zu Aaron und sagte, was hast du getan? Wie hast du das erlaubt, dass sie das alles tun? Und Aaron sagte, ich hatte keine Chance, die haben mich praktisch gezwungen dazu. Es ist ein widerspenstiges Volk. Und dann sagte er, alle, die auf der Seite des Herrn sind, die sollen auf meine Seite treten. Und die Leviten, der Stamm der Levi, kam auf seine Seite. Und dann sagte Mose, zieht eure Schwerter und bringt eure Brüder um. Und deswegen ist dieser Tag bekannt geworden als der Tag, an dem sich Bruder gegen Bruder wandte und es Tod und Mord und Totschlag gab. Und die Leviten zogen das Schwert und es fielen an dem Tag 3000 Mann. Als das Gesetz gegeben wurde, fielen an dem Tag 3000 Mann. Wenn wir übergehen zur Apostelgeschichte, ihr kennt die Parallele schon, gehen wir mal zur Apostelgeschichte. Kapitel 2, Vers 41. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir das noch einmal wiederholen, denn es kommt da deutlich hervor, was unser Dienst sein soll und was wir nicht den Menschen bringen sollen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 41, hier heißt es, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesen Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Als das Gesetz am Berg Sinai gegeben wurde, starben 3000 Menschen. Als der Geist zu Pfingsten kam, bekamen 3000 das ewige Leben. Ich denke, dass das kein Zufall ist. Ich persönlich, als ich das erste Mal gemerkt habe, ich war verblüfft, ich war erstaunt, mir blieben die Worte weg. Denn ich glaube nicht an Zufall. Und ich denke nicht, dass Gott hier irgendeinen Zufall aufzeigen wollte, sondern oder dass hier Zufälle in der Bibel stattfinden, sondern es ist gezielt. Gott möchte uns damit etwas sagen. Der erste Bund gebiert zur Knechtschaft. Der erste Bund tötet, der Buchstabe tötet. Zu Pfingsten kam der Geist macht lebendig. Der Geist bringt das Leben. Und wir alle sind damit bekannt gemacht, wie dass der Geist das Leben gibt. Durch den Glauben, in dem wir das Leben Jesu erhalten. Das ist, es war 50 Tage nach dem Passa. Es war genauso wie damals. Sie aßen in Ägypten das Passa, die Israeliten, und zogen aus. Und ab dem Tag waren es 50 Tage, bis sie zu dem Berg Sinai angelangt waren. Und der Herr sich zeigte auf dem Berg Sinai. Waren 50 Tage vergangen nach dem Passa, das sie gegessen hatten in Ägypten. So war es auch zu Passa, als Christus gekreuzigt wurde. 50 Tage danach wurde der Heilige Geist ausgegossen zu Pfingsten. Und es gewannen 3000 Menschen das ewige Leben. Erhielten 3000 Menschen das ewige Leben. Das ist kein Zufall. Gott möchte uns damit etwas sagen. Jeder, der die 10 Gebote zu seiner Verkündigung macht oder irgendein Gesetz und sagt den Menschen, tu und so, der bringt den Menschen nichts als den Tod. Das Gesetz richtet Zorn an, sagt Paulus. Der Buchstabe tötet. Wir sind nicht Diener des alten Bundes, sondern eines viel besseren Bundes, sagt er. Des neuen Bundes. All das ist, wenn wir es akzeptieren, wenn wir es verstehen, ein herrliches ganzes Bild und wir begreifen plötzlich, was Gott für einen Plan hatte. Warum der alte Bund nicht funktionierte, das wissen wir. Paulus sagt in Römer, dass das Gesetz durch das Fleisch geschwächt war. Das Gesetz war nicht das Problem, aber es war geschwächt durch das Fleisch. In Hebräer sagt Paulus, dass, lesen wir diesen Vers vielleicht, weil dieser Vers ist wichtig. Hebräer 8, Verse 7 bis 9. Hebräer 8, 7 bis 9. Denn wenn der erste Bund, sagt Paulus, untadelig gewesen wäre, wenn der erste Bund, das ist der alte Bund, untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum gesucht für einen anderen. Denn Gott tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Da will ich mit meinem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund. Darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, Vers 10, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben. Und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Hier heißt es also, dass der alte Bund von Gott abgetan ist. Es ist weg. Warum? Weil es war ein Fehler in diesem Bund. Der Bund war nicht fähig, das zu bewirken, was der Bund sollte. Nicht der Bund hatte den Fehler, sondern Paulus sagt in Vers 8, denn Gott tadelt sie. Wer ist dieses sie? Das Volk Israel. Das Problem war bei Israel und Israel stellvertretend für die ganze Welt. Das Problem ist bei uns Menschen. Die Menschen haben keine Kraft in sich. Sie können dem Gesetz nicht gehorchen. Das Gesetz verlangt von ihnen etwas Gutes. Aber sie können das Gute nicht bewirken, nicht erfüllen. Und so bringt das Gesetz ihnen den Tod. Das bedeutet, ihr müsst verstehen, eure Mitmenschen, denen ihr das Gesetz bringen wollt, sie können das Gesetz nicht halten. Ihr gebt ihnen einen Korb mit Löchern darin, um Wasser zu tragen. Das ist unmöglich. Ihr gebt ihnen eine Aufgabe, die nicht zu schaffen ist. Sie müssen zu Christus geführt werden. Und sie brauchen das Leben Jesu, der das lebendige Gesetz ist. Deswegen ist das Evangelium so herrlich. Ich denke, dieses Studium bringt das so deutlich ans Licht, dass es so ist. Dass da keine Fragen da übrig bleiben sollten. In welcher Beziehung steht das Gebot mit der Gerechtigkeit? Die Gebote, die 10 Gebote, sind eine Beschreibung von Gerechtigkeit, sind aber nicht die Gerechtigkeit selbst. Ich denke, das ist in dem Satz alles zusammengefasst und alles gesagt, was gesagt werden muss. Die 10 Gebote sind eine Beschreibung von Gerechtigkeit, sind aber nicht die Gerechtigkeit selbst, können aber auch keine Gerechtigkeit geben. Sie sind lediglich ein Foto von Gott. Und nicht einmal ein Foto, denn ein Foto wäre viel zu vollkommen. Die 10 Gebote sind ein Versuch auszudrücken, wie Gott ist. aber zurechtgeschnitten auf unsere sündige Ebene und ausgedrückt mit menschlichen Worten in Form der 10 Gebote. Das ist nicht die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist Christus. Ihn müssen wir haben. Warum kann das Gesetz keine Gerechtigkeit hervorbringen? Weil wir brauchen das, was etwas hervorbringen soll. Wenn etwas hervorbringen soll, muss es eine Quelle sein. Wir müssen zur Quelle der Gerechtigkeit gehen, und das ist Christus. Wir können nicht zu einer Beschreibung der Quelle gehen. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür ist mit dem Foto. Wir haben immer gesagt, das Foto. Das Foto ist von einer Person, ist eine Beschreibung der Person, ist aber nicht die Person selbst. Und genauso wenig sind die 10 Gebote die Gerechtigkeit, wie ein Foto die Person selbst ist. Das ist einleuchtend so, dass ich nicht näher darauf eingehen muss. Gerechtigkeit ist allein wo zu finden? In Christus. Wie ist Gerechtigkeit zu finden? Wie erhalten wir die Gerechtigkeit? Durch den Glauben ohne das Gesetz. Und das ist das, was Paulus sagt in Römer 3, Vers 21, Vers 22. Er sagt dort, so ist nun die Gerechtigkeit Gottes ohne das Gesetz. Offenbart sich das Gesetz und die Propheten. Selbst das Gesetz weist auf eine Gerechtigkeit, sagt die Schrift hin, ohne Gesetz. Denn er weist auf Christus. Christus ist kein geschriebenes Gesetz, er ist das lebendige Gesetz. Und so finden wir die Gerechtigkeit ohne das Gesetz, das geschriebene Gesetz. Ohne den Buchstaben des Gesetzes. Ohne, dass wir jemals das tun, was in 2. Mose 20 steht. Die 10 Gebote. Ohne, dass wir jemals die Gebote gehalten haben, bekommen wir ein Gesetz. Hier ist ein Gesetz, das die Gerechtigkeit, die unabhängig ist vom Gesetz, nicht dem Gesetz selbst widerspricht. Diese Gerechtigkeit ist nicht gegen das Gesetz, aber diese Gerechtigkeit ist ohne Gesetz erhältlich. Unabhängig, völlig unabhängig und außerhalb des Gesetzes zu finden, nämlich in Christus, der nicht ein lebender Stein ist, sondern ein lebendiges Gesetz. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist ein Kochbuch. Wenn ich Hunger habe, ich habe das sehr oft auch gesagt, wenn ich Hunger habe und ich schlage ein Kochbuch auf und ich lese in dem Kochbuch, kann ich satt werden dadurch? Nein, ich kann die Beschreibung daraus entnehmen, wie Essen ist und wie man Essen zubereitet und wie Essen vielleicht beschaffen sind. Manchmal steht auch sowas drin. Was Essen enthält, was bestimmtes Gemüse für Kalorien enthält oder für all diese Dinge. Aber ich kann nicht satt werden dadurch. Wenn ich satt werden will, muss ich zur Quelle gehen. Ich muss zum Kühlschrank gehen, würden wir sagen. Dort ist massig Essen drin. Aber ich kann nicht durch das Lesen eines Kochbuches irgendetwas erreichen. Ich werde nicht satt dadurch. Und das ist der Punkt. Das ist sehr wichtig, dass wir das auch verstehen. So ist es auch mit den 10 Geboten. Wir können zu den 10 Geboten kommen, wir können es uns anschauen, solange wir wollen, aber es hat nichts uns zu geben, außer Verdammung. Und deswegen ist der Dienst, den wir den Menschen bringen, nicht ein Dienst des Buchstabens, sondern einzig und allein der Dienst des Geistes. Und da sind wir auch beim unserem neutestamentlichen Dienst. Unser Dienst im Neuen Testament ist, wir lesen das in 2. Korinther 3, Vers 6 noch einmal, 2. Korinther 3, Vers 6. Denn der uns auch tüchtig gemacht hat, heißt es hier, zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, nicht des alten Bundes, sondern des Geistes, des neuen Bundes, des neuen Testaments. Denn der Buchstabe tötet, der alte Bund tötet, das alte Testament tötet. Aber der Geist macht lebendig. Das neue Testament, der neue Bund macht lebendig. Und das ist das, was Paulus versucht zu sagen. Denn schaut einmal, was er sagt in Vers 17 danach. Er sagt in Vers 6, der Geist macht lebendig. Und dann definiert er, was der Geist ist. Er sagt in Vers 17, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und weil der Herr der Geist ist, deswegen haben wir in ihm die Gerechtigkeit. Weil der Geist Christus selbst ist. Deswegen sind wir Diener Christi. Wir sind Diener des neuen Bundes. Wir sind Diener des Geistes, nicht mehr des alten Bundes. Ja, das ist im Grunde das, was ich euch sagen möchte heute. Wir können das noch einmal lesen, wie der neue Bund funktioniert eigentlich. Wir haben das gelesen, deswegen müssen wir das nicht mehr aufschlagen. In Hebräer 8 haben wir gelesen, dass Gott eines Tages vorhatte, sein Gesetz in die Herzen der Menschen zu schreiben und in die Sinne der Menschen zu schreiben. Das ist sein Traum. So funktioniert es. Indem wir das Leben Jesu bekommen, bekommen wir den Geist Jesu. Und wo der Geist Jesu ist, dort ist Freiheit. Freiheit wovon? Freiheit von Sünde. Wenn euch der Sohn frei macht, der ist recht frei. Der ist wirklich frei. Frei wovon? Frei von Sünde. Und deswegen ist der neue Bund der Dienst der Herrlichkeit, hat sagt Paulus. Und zwar nicht so eine Herrlichkeit, wie der alte Bund hatte, sagt er, sondern eine überschwängliche Herrlichkeit. Eine so große Herrlichkeit, die überhaupt nicht zu begreifen ist, nicht einmal mit dem Verstand. Und deswegen sagt Paulus in Römer 3, auch in Vers 22, dass die Gerechtigkeit Gottes über alle kommt und zu allen. Nicht nur eine Papiergerechtigkeit. Wir sprechen hier nicht von einer Gerechtigkeit, die lediglich auf dem Zettel in Büchern im Himmel geschrieben steht. Der Mann ist gerecht gesprochen, weil er glaubt. Nein, es ist eine praktische Erfahrung, die jeder Christ macht, der glaubt. Das ist die Gerechtigkeit, die wir in Christus erhalten. Denn diese Gerechtigkeit kommt zu allen und über alle, die glauben. Und deswegen heißt es in Jesaja 60 auch, der Herr geht auf über dir. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Aber das Wort über dir gibt es nicht richtig wieder. Es müsste eigentlich heißen auf dir. Es wird auf dir sichtbar. Es wird an deinem Körper, an dir sichtbar. An deinem Charakter, an deiner Natur. So geht der Herr über jeden Einzelnen von uns auf. Das ist die herrliche Botschaft. Und das war, in Jesaja hat es Gott genauso prophezeit, wie er es erfüllen wollte im neuen Bund. Das Gesetz ist also in seiner natürlichen Form. Das ist das System, auf dem das ganze Universum gegründet ist. Und gerecht zu sein, bedeutet mit diesem System, nach dem das ganze Universum funktioniert, in Einklang zu sein. Und man kann existieren mit Gott, mit dem ganzen Universum. Deswegen ist diese Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Christi, so wichtig für uns. Und nicht der Buchstabe, den wir lesen. Denn der Buchstabe tötet. Das Gesetz richtet Zorn an. Und ein paar letzte, noch drei Bibelstellen möchte ich mit euch lesen. Die erste Bibelstelle finden wir in 1. Timotheus. Und das ist der Zustand, den ein Mensch hat, wenn er im neuen Bund gerechtfertigt wurde. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9. Hier heißt es, Vers 8, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. Vers 9, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern und so weiter und so weiter. Das Gesetz ist für den Sünder. Überall dort, wo Sünde ist, dort muss Gesetz sein. Dort muss das geschriebene Gesetz sein. Warum? Um den Menschen alle Zeit daran zu erinnern, dass sie Sünder sind. Um sie davor zu bewahren, sich selbst zu töten. Und um die Menschen zu Christus zu führen. Dort muss immer das Gesetz sein. Wir aber, die wir glauben, wir brauchen das Gesetz nicht mehr. Denn das Gesetz ist nicht für den Gerechten. Und wisst ihr warum? Weil Christus das Gesetz nicht braucht. Er braucht kein geschriebenes Gesetz, das ihm sagt, tu Gutes. Gott braucht nicht eine Liste, auf dem steht, Gott, heute hast du Gerechtigkeit zu üben. Heute musst du die Menschen segnen. Heute musst du Gutes tun. Denen geben die Hungern auf der Welt. Er braucht keine Liste, sondern das kommt aus seinem Herzen als eine spontane Reaktion, weil er die Liebe ist. Wenn wir dieses Leben besitzen, merkt ihr Geschwister, sind wir genauso. Wir brauchen keine Liste mehr, die uns sagt, tu dies oder tu jenes, denn wir sind vollkommen in Christus bereits. Und das allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben. Römer 8, Vers 4. Lesen wir das noch einmal. Römer 8, Vers 4. Hier heißt es, damit die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert wird, in uns erfüllt würde, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und wer ist der Geist? Der Herr ist der Geist. Wonach leben wir also? Wir leben das Leben Christi. Es ist Christus, der in uns lebt. Und jedes Mal, wenn wir sein Leben wieder zurücknehmen, wieder an uns reißen, dann existieren wir und wir sind nicht in der Gnade. Wir sind alle Zeit von seinem Standpunkt aus in der Gnade. Aber wir befinden uns dann nach unserer Erfahrung nicht mehr dort. Wir befinden uns in Sünde. In einer irrealen Welt, die eigentlich vor 2000 Jahren von Christus vernichtet wurde. Denn er hat alle Sünden weggenommen. Es existiert kein Hindernis mehr zwischen uns und Gott. Das ist die herrliche Botschaft. Aber nach unserer Erfahrung, wenn wir das Alte wieder aufbauen, das, was wir einst niedergerissen haben, dann machen wir uns selbst zum Übertreter, aber nicht Christus. Und in Römer 10, Vers 4 lesen wir, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Liebe Geschwister, ich wünsche, dass wir alle zu diesem Glauben gelangen. Denn wer an Christus glaubt, der ist gerecht. Und das ist das, was wir am Anfang gesagt haben. Das fehlt dem Menschen. Der Mensch besitzt keine Gerechtigkeit. Aber die gute Nachricht ist, jeder, der an Christus glaubt, bevor er auch nur ein Gesetz gehalten hat, hat er die Gerechtigkeit Gottes erlangt. Und dank sei dem Herrn für dieses herrliche Evangelium. Möge der Herr geben, dass wir das alle Zeit vor unseren Augen halten, dass wir nicht selbst aus uns selbst versuchen, gerecht zu werden oder irgendein Teil unseres Weges mit Christus durch das Gesetz zu vollenden. Sei es auch nur so ein kleiner Teil in unserem Leben. Nichts darf dem Gesetz überlassen werden, denn das Gesetz richtet Zorn an. Aber wir brauchen den Geist Jesu, denn der Geist Jesu ist in perfekter Harmonie mit der Gerechtigkeit, mit dem Gesetz und mit den Prinzipien des Universums.